Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Jetzt geht's um Hallo 22. Das ist der Titel einer neuen Compilation, der Kennern schon die Richtung weisen könnte, denn Hallo 1 hieß vor Jahrzehnten eine kleine Werkschau des DDR-Labels Amiga. Auf dem Cover knallbunte Kreise im 70er-Design, auf der Platte Musik wie die hier.
So hab ich ein Glück gefunden.
Aus und vorbei heißt der Song von der Band Pantarei. Und der findet sich nun eben auch auf der neuen Amiga-Compilation Hallo 22. Funk- und Soul-Songs aus der DDR der 70er Jahre, deutsch gesungen, zusammengestellt von zwei Fans und Fachleuten, an die man da vielleicht nicht zuerst gedacht hätte. Max Herre, prominenter Rapper, früher bei der schwäbischen Truppe Freundeskreis, und Dexter, Hip-Hop-Produzent, etwa von Crow oder Casper. Erste Frage im Corso-Gespräch mit den beiden: Woher diese Begeisterung ausgerechnet für diese Musik und diese Ära? Zuerst Max Herre.
Also die Anfänge für mich sind eigentlich 90er Jahre Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Club, in dem Soul-Musik lief. High Club hieß der. Andreas Vogel hatte aufgelegt, ein DJ, den wir beide immer noch kennen. Und der hat so zwischen die amerikanischen Soul- und Funk-Klassiker hat er dann mal so einen Gerd Michaelis-Song oder so geschmuggelt. Und die Party ging weiter und es war soundmäßig überhaupt kein Abfall oder so zu spüren. Und ich bin aber hingerannt natürlich zu ihm und habe gesagt, ey, das ist ja auf Deutsch, was ist das? Und er hat ab und zu mal Sachen gespielt von Manfred Krug, das waren so die bekanntesten Sachen damals. Und so kam das, dann bin ich nach Berlin gezogen, Anfang der Nullerjahre. Und die Flohmärkte waren voll hier mit Amiga-Katalog. Und dann fing ich so an zu sammeln und immer mehr auch zu entdecken und kennenzulernen.
Und zu sammeln buchstäblich auch, um es zu samplen wahrscheinlich. Für
genau, schon immer auf der Suche danach, ob man ein Sample findet mit einem deutschen Sprachschnipsel, irgendwas, woraus man eine Hook machen kann. Aber einfach auch, weil es mich interessiert hat.
Bei mir war das so Anfang der 2000er oder so. Maßgeblich hat mich da inspiriert ein DJ aus Berlin, DJ Hype, der ein Mixtape hatte, das nannte sich Funkvergnügen oder Funkvergnügen. Da ging es ausschließlich um deutsche Soul- und Funk-Sachen. Also nicht ausschließlich Ost, sondern auch Österreich, Schweiz, einfach deutschsprachiger Funk und Soul. Und das ist eigentlich ein Hip-Hop-DJ, ein sehr versierter Turntablist, der das halt auch auf ansprechende Art und Weise gemixt hat und die Übergänge gut gemacht hat. Das hat mich schon sehr als erstes so sehr gecatcht, ohne zu wissen, was ist das jetzt genau. Und irgendwann später bin ich klassischerweise auf dem Flohmarkt oder im Plattenladen auf diese Hallo Nummer 1 Compilation gestoßen. Das war dann einfach so ein klassischer Coverkauf. Und dann habe ich die ganzen letzten 20 Jahre damit verbracht, mich da rein zu vertiefen einfach.
Und wie kam es dann jetzt zu Hallo 22? Also wie ist dieses Projekt entstanden?
Der Jörg Stempel, der seit den 80er Jahren Amiga betreut, den Katalog da. Ich hatte, wie gesagt, mit ihm zu tun schon vor 20 Jahren mal, wegen Toni Kral und City und diesem Cover und jetzt 2019 nochmal, weil ich für die Athen-Platte, die ich gemacht habe, einen Song von Pantarei reinterpretiert habe. Und der kam auf mich zu, anlässlich jetzt des 75-jährigen Jubiläums von Amiga und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, sowas zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn, würde ich es mit Dexter machen, weil er hat da wirklich ein profundes Wissen und auch so eine Perspektive vielleicht von so zwei Jungs aus dem Westen, die damit eben nicht sozialisiert sind, worauf die da gucken, was die daran interessiert. Ich glaube, das war für ihn und für Amiga einfach auch spannend.
Und könnte man als musikinteressierte Hörer aus dem Westen erkennen, dass es sich da um Musik aus der DDR handelt?
Also wenn man drin ist, erkennt man es weniger an der Musik, weil man würde immer sagen, das ist Musik auf internationalem Niveau. Das ist eigentlich ungehört in Deutschland in der Zeit. Es gibt kaum Bands, die auf dem Niveau gespielt haben. Vielleicht Passport mit Doldinger oder sowas, das war die Art von Virtuosität, die im Osten eigentlich Eintrittsbillett war, um auf Amiga Platten aufzunehmen. In den Texten, das ist vielleicht das, wo man das spürt, dass man merkt, okay, das ist eine Sprache, die ist lyrischer, die ist metaphorischer, die ist kryptischer. Da wird von Dingen gesprochen, die manchmal nicht gleich greifbar sind, aber die unglaublich bildhaft sind.
Beispiel?
Also es gibt viele Chiffres zum Beispiel in der Sprache, wenn da von steigenden Drachen gesprochen wird oder der Blick aus dem Fenster.
Oder die großen Fenster.
Oder ein Sonnenuntergang, den man sich im Westen betrachtet. Oder es gibt auf jeden Fall Chiffres, die sozusagen am Lektorat, an der Zensur von beigingen, die eine Sprache produziert haben, die irgendwie was Interessantes macht und die irgendwie eine eigene Welt kreiert.
Und diese Virtuosität, diese Qualität, woher kommt die?
das, was Max vorhin angedeutet hat, dass die halt einfach durch die Bank eine musikalische Ausbildung genossen haben oder vielleicht auch machen mussten, um überhaupt eine Platte machen zu dürfen. Also wie nannte sich das, Spielerlaubnis? Oder?
Man braucht ein Spielerlaubnis, um zu spielen, und man braucht einen Abschluss an einer Musikhochschule oder jetzt wie Uschi Brüding zum Beispiel, die war an der Gesangsschule Friedrichshain oder so hieß es. Manchmal gab es auch noch Vorspiel oder Vorsingen. Das hat natürlich was gemacht. Die hatten unglaubliche Qualitäten.
Und diese ganze Funk- und Soul-Welt, wo kam die her in der DDR?
Amiga hatte den Auftrag, staatlichen Auftrag, eine DDR-typische Kulturlandschaft, so hieß es, glaube ich, abzubilden. Eigentlich war Musik aus dem Westen per se ein rotes Tuch. Aber trotzdem war ja der Osten sozusagen in seiner staatlichen Doktrin durchaus antiimperialistisch. Also man hat sich interessiert für die Befreiungskämpfe überall auf der Welt. Ein Song wie Tujet von Panterei gegen den Vietnamkrieg war durchaus erlaubt und hatte keine Zensur.
Das heißt, das ist der Dreh, wie diese ja schon durch und durch amerikanische Musik dann in der DDR.
Das wäre mein Ansatz, dass man sagt, das war eine andere Perspektive, weil es ja trotzdem die Musik der Marginalisierten, Unterdrückten war im Kapitalismus. Es ist jetzt eben nicht Coca-Cola und McDonald's, sondern es ist eine Kunstform, die von unten kommt und die ist anschlussfähig in so einem internationalistischen Gedanken.
Und haben dann die Musiker quasi einfach handwerklich gut einen Musikstil dieser Zeit aufgegriffen? Oder wie haben Sie das mit Ihren Hip-Hop-Ohren gehört? Hatte das auch einen bestimmten Spirit, den man beschreiben könnte?
Ja, das lässt sich nicht so ganz so leicht in Worte fassen. Aber ich finde, dem wohnt alle so ein ganz spezieller Zauber inne. Mich berühren diese Sachen auf eine Art, die ich gar nicht beschreiben kann. So pur irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben.
Also ich spüre schon eine Dringlichkeit, die ich manchmal in westdeutschen Sachen nicht spüre derzeit. Ich spüre so ein kollektives Moment, dass man sagt, ey, wir sind hier zusammen, wir machen gerade was, das ist total interessant und das ist jetzt eine Mutmaßung und vielleicht auch so ein bisschen romantisierend oder sowas. Aber ich glaube, dass die Studios und das zusammen Musik machen, dass das schon auch ein geschützter Raum vielleicht war, in dem man ganz viel reingeben konnte. Und ich glaube, dass natürlich also alle MusikerInnen im Osten, die hatten Berufe davor gehabt, ne? Oder ganz viele. Uschi Brüning, die größte Jazzsängerin Deutschlands, war Gerichtsschreiberin zum Beispiel und hat dann irgendwann gesagt, Musik ist aber meine Liebe und ich gehe jetzt an diese Schule und hole mir dieses Zertifikat, mit dem ich dann wirklich auch die Erlaubnis bekomme zu spielen. Und das war eine Riesensache von Günter Fischer für Amiga, für eine Platte gefragt zu werden. Und ich finde, man spürt da eine Dringlichkeit, die auch sich des Privilegs bewusst ist, dass man das machen darf.
Die Texte, die wir ganz kurz vorhin schon angesprochen haben, die sind vielfach, hatte ich das Gefühl, schon auch so den amerikanischen Vorbildern nachempfunden, nur eben auf Deutsch. Manche sind dem Schlager nah, manche beinahe avantgardistisch, aber schon weitgehend unpolitisch, oder?
Ich glaube, es ist ja in erster Linie mal Popmusik. Es gibt immer wieder politische Momente, also ganz explizite Momente, wie wir gerade eben drüber gesprochen haben, die sich sozusagen befassen mit bestimmten Themen in der Welt. Also man spürt natürlich, dass man nicht offen politisch oder regimekritisch sein durfte, dass es ein Lektorat und eine Zensur gab. Ich finde schon, dass es Songs gibt. Hansi Biebel zum Beispiel, finde ich, es gibt Momente, ja, wo sich Weichen stellen, wo ich das Gefühl habe, ja, also man kann da auch einen jungen Menschen reinlesen, der hadert mit der Unfreiheit, der er ausgesetzt ist. Insofern, ich höre immer wieder aus Texten, die vermeintlich unpolitisch sind, auch so eine Freiheitssehnsucht. Aber es ist jetzt vordergründig, ein Song wie Hochzeitsnacht oder so ist nicht politisch, ist einfach ein typischer Lovers-Soul-Song und das ist ja auch total erlaubt.
Oder eben dieser Kutte-Song von Angelika Mann, das ist ja auch einfach auch so ein Wehklagenlied, halt einfach über, also das ist schon auch
Pop. Eine Frau, die sich über ihren alkoholkranken Mann.
Man würde sagen heute, das ist eine dysfunktionale Beziehung mit einem toxischen Mann und das ist ein feministisches Statement. Also insofern, ich glaube, es ist dann im Subtext manchmal politischer, als es vorne rum rüberkommt.
Sind Sie allein an der Musik dran geblieben und das war das ganze Material, das Sie hatten, oder sind Sie auch den Protagonisten von damals begegnet? Haben Sie Leute kennengelernt von den Künstlern?
Von Künstlern, die auf der Platte sind. Ich hatte mit Veronika Fischer mal 2019 gespielt. Nachts den Song, den ich reinterpretiert habe. Sonst hatte ich von Künstlern auf der Platte persönlich und Künstlerin niemanden getroffen, aber wir hatten gestern ein Roundtable mit Amiga. Amiga hatte eingeladen und da trafen wir Henning Protzmann, der Bassist von Panterei, der auch viel geschrieben hat. Uschi Brüning, die ja immer noch unterwegs ist und wirklich tolle Platten macht und Konzerte gibt, genannt die Ella Fitzgerald des Ostens. Günter Fischer war da, der, wie gesagt, eigentlich die Überfigur als Produzent ist dieser ganzen Szene.
Und wie war das? Was erzählen die?
Na, erstmal war das ein bisschen so ein Klassentreffen oder wie so eine Abi-Feier.
Man muss doch sagen, da war noch Gisela Steinecker noch dabei, die schon 91 ist und die viele Texte geschrieben hat für Uschi Brüning zum Beispiel.
Das war die Runde und es war natürlich, diese Binnenverhältnisse waren total schön zu sehen, also dass sie sich, waren sich alle gewogen und natürlich dann passiert da was. Wir waren im Funkhaus in der Naleperstraße, in der auch einige der Produktionen tatsächlich stattgefunden haben in den 70er Jahren. Also es war, gab viel Backflash, würde ich das neudeutsch nennen. Und es hat natürlich verschiedene Layers und auch Dynamiken. Günter Fischers Geschichte ist ja bekannt, auch sein Zerwürfnis mit Manfred Krug nach der Wende, weil Manfred Krug ihm unterstellte, dass er IM gewesen wäre. Also das sind Dynamiken, wo wir jetzt auch nicht das Gefühl hatten, wir maßen uns an, da mit so einem westlich-moralischen, besser-Wessi-Blick drauf zu gucken. Und es war sehr interessant. Und was für uns schön war, war, ist, dass die Wertschätzung, die wir haben für die Musik und die Protagonistin, dass die irgendwie zurückkam und die das toll fanden, dass wir das gemacht haben.
Was war das schönste Kompliment, das Sie gekriegt haben?
Henning Protzmann hat gesagt, na, dass ihr die alten Kamellen, dass ihr euch da nochmal rantraut. Das ist doch toll. Das fand ich super. Und Uschi Brüning ist sowieso eine total großartige, bescheidene Frau, die unglaublich schön erzählt.
Die waren alle so bescheiden und nett. Und wir haben mit der Uschi Brüning dann die Platte hier, die Hallo 22, halt, die war noch ein Cello faniert, dann hat sie die ausgepackt und dann hat sich das angeguckt und die war so ein bisschen gerührt, war sie schon. Ja, das war echt, das war schön gestern. Ja.
Sie haben das schon auch verstanden, auch diese Hip-Hop-Kultur und dass Dinge in anderem Kontext wieder auftauchen und finden das auch spannend. Also sie waren dem überhaupt nicht ablehnend oder nicht aufgeschlossen gegenüber, sondern fanden das interessant, vor allem wenn es natürlich so passiert, wie wir das machen, dass man fragt, ob man es benutzen darf. Und ich glaube, was da drunter liegt, ist schon auch ein Bewusstsein und vielleicht auch ein Schmerz darüber, dass diese Musik so in Vergessenheit geraten ist und dass sie eben nicht, also eine Zeit, die so exzeptionell ist, dass sie nicht in den musikalischen Kanon so eine gesamtdeutsche Betrachtung es dahin geschafft hat.
Bisher.
So, und das ist die Aufgabe, glaube ich, auch der Compilation. Und wenn die so einen kleinen Beitrag dazu leistet, ist es, glaube ich, schön und dann freuen sich alle.